Rande der Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Ein Merkmal, an dem man ersehen kann, dass wir in allem anderen als einer guten Welt leben, besteht darin, dass der Wert des Menschen aus seinem Nutzen abgeleitet wird, also seiner Funktionstüchtigkeit. Damit stehen Kinder, alte Leute, Kranke oder Menschen mit einer Beeinträchtigung automatisch am Rande. Nur unserer Großzügigkeit haben sie es zu verdanken, dass sie leben können, meinen manche. Andere gehen so weit, dass sie diese Menschen am liebsten entsorgen würden, als unnütze EsserInnen, also zumindest alle, bis auf die Kinder, die später noch von Nutzen sein könnten, und für die haben ja gefälligst die Eltern aufzukommen. Passend dazu werden Berufe geschätzt, die eigentlich unnötig, wenn nicht gar schädlich sind, außer für die Person selbst, die aus dem Vollen schöpft. Wohingegen Berufe, die für die Gesellschaft von profunder Bedeutung sind, nicht einmal wirklich wahrgenommen werden, geschweige denn entsprechend entlohnt werden. In dieser Geschichte geht es um beide Gruppen, die Nutzlosen und die, deren Arbeit missachtet wird, wodurch sie beide dort stehen, am Rande der Gesellschaft. Es begann an einem wunderschönen sonnigen Tag im Mai. Es musste wohl der zweite gewesen sein, denn am Tag zuvor war Miriam Moluske noch beim Aufmarsch zum 1. Mai mitgegangen. Da war ihre Welt noch in Ordnung, soweit sie es eben sein konnte, für jemanden, der seine Eltern verloren hatte und in einem Arbeitsverhältnis stand, mit dessen Salär sie mehr recht als schlecht über die Runden kam. Aber irgendwie war es sich immer noch ausgegangen. So handelte sich Miriam von einem Monat zum nächsten. Und da erzählten ihr die Menschen, die mehr Geld hatten und auch sonst unter einem Mehr litten, dass man nur fleißig sein brauchte, dann könne jeder reich werden. Aber es erklärte ihr niemand, wie das gehen solle, denn sie war durchaus fleißig. Ihre Arbeit als Altenpflegerin machte sie gerne. Aber sie laugte Miriam auch zusehends aus. Nicht die Arbeit an sich, auch nicht das permanente Gefühl, dass sie ausgenutzt wurde, da der Verdienst in keiner Relation zu ihrem Einsatz stand, sondern der Umgang mit den Menschen, die ihr anvertraut waren. Dabei hatte sie es noch gut erwischt, da sie in einem Altersheim arbeitete. So musste sie zumindest nicht den ganzen Tag unterwegs sein, wie viele ihrer LeidensgenossInnen, die in der ambulanten Pflege tätig waren. Ständig fuhren diese herum, mit der Stoppuhr im Hinterkopf, da jede Leistung genauestens durchgetaktet war. Da blieb keine Gelegenheit für ein Gespräch mit den Menschen, die sie betreuten, oder einfach nur mal 5 Minuten bei ihnen zu sitzen und ihre Hand zu halten. Denn die Zeit, die sie mehr brauchten als vorgesehen, wurde nicht bezahlt. Die Pflege war ihre Aufgabe, nicht die sozialen Bedürfnisse der Menschen. Dafür waren andere da. Dabei waren es zumeist nicht die körperlichen Leiden, die den Menschen zu schaffen machten, sondern die Einsamkeit, die Isolation und die bedrückende Erkenntnis, für die Gesellschaft nur mehr eine Last zu sein. Die meisten von diesen alten Menschen hatten zwar Kinder und Enkelkinder, aber die hatten ihr eigenes Leben zu leben, mussten arbeiten und Geld verdienen. Da blieb keine Zeit für die alte Mutter oder den betagten Vater. »Und das tust du dir an?« hatte Miriams Mutter sie gefragt, als die Tochter beschlossen hatte, Altenpflegerin zu werden. »Andern Menschen den Arsch abwischen? Das ist deine Vorstellung eines normalen Lebens? Wie peinlich! Wie erkläre ich das bloß meinen Freundinnen?« »Ist es wirklich so schlimm, anderen helfen zu wollen?« fragte Miriam, die es nicht verstand. Ihre Mutter repräsentierte. Das war alles, was sie tat. Dazu gehörte es, viel Geld auszugeben und an der Seite ihres Mannes zu glänzen. Eigentlich war sie so notwendig wie eine Skulptur. Schön, aber ohne jeglichen Nutzen. Dennoch Oder vielleicht gerade deshalb wollte sie für ihre Tochter eine Position, in der sie eine ebenso tragende Rolle in der Gesellschaft spielte wie sie selbst. Und es sind die Menschen, die pflegen, die unsere Gesellschaft tragen, hatte Miriam ihrer Mutter erklärt. Das sind doch Hilfsarbeiter, wir, dein Vater und ich, wir sind tragende Mitglieder der Gesellschaft, hatte die Mutter erwidert. Höchstens der Society, die keiner braucht. Aber sich um diese Menschen zu kümmern, das ist tatsächlich wertvoll, erklärte Miriam. Was sagst du da? Du stellst unseren Wert in Frage, hatte ihre Mutter geschnaubt und sie der Türe verwiesen. Damals hatte sie ihre Mutter verloren. Kein Wort hatten sie mehr miteinander gesprochen. Und ihr Vater? Der hatte wohl die Erzählung seiner Frau übernommen und weitergearbeitet, wie er es immer schon getan hatte. Seitdem hatte Miriam keine Eltern mehr, es aber trotzdem geschafft, ihre Ausbildung zu absolvieren. Eine Freundin, die gerade ein Zimmer in ihrer Wohngemeinschaft zu vergeben hatte, hatte Miriam aufgenommen. Seitdem wohnte sie bei ihr. Es war das erste Mal in ihrem Leben, dass Miriam sich wirklich willkommen fühlte. Nachdem sie die Ausbildung abgeschlossen hatte, hatte sie die Anstellung in diesem staatlichen Altenheim gefunden. Sehr schnell musste sie erkennen, dass es sich eher um eine Verwahranstalt handelte, in der man zwar die körperlichen Bedürfnisse der teils sehr gebrechlichen alten Menschen erfüllte, aber nichts darüber hinaus. Miriam war sich im Klaren darüber, dass es eben nicht anders ging, weil die Mittel knapp waren. Aber was war das für eine Gesellschaft, die ihre Alten so schlecht behandelte, wegsperrten und am besten nicht damit konfrontiert werden wollten? Heute Morgen hatte sie die Kündigung bekommen, offiziell, weil sie keinen Bedarf hatten an ihrer Arbeitsleistung. Doch Miriam wusste es besser. Eine Kollegin hatte es ihr erzählt. Ihre Teilnahme beim Aufmarsch am 1. Mai. Eine Linke brauchen wir hier nicht, hatte der Direktor angeblich seiner Sekretärin erklärt. Und wer am 1. Mai marschiert, ist links. Aber das Schlimmste war, dass Sibylle und Miriam aus der Wohnung hinaus mussten. Eigenbedarf, hatte der Vermieter angeführt. Wer wollte es Miriam verdenken, dass sie selbst der schönste Sonnenschein kalt ließ, an diesem 2. Mai. Bis zum Ende des Monats war Miriam noch beschäftigt, hatten Sibylle und sie noch ein Dach über den Kopf. Natürlich war sie sich im Klaren darüber, dass ihr Vermieter keinen Eigenbedarf hatte, sondern sie so schnell wie möglich loswerden wollte, weil er die Altbauwohnung sehr viel lukrativer vermieten konnte. Sibylle hatte noch einen alten Mietvertrag, der den derzeitigen Bedingungen nicht entsprach. Und was Miriams Arbeitgeber betraf, so war es nicht die fehlende Arbeit, wie er vorgab, denn sie waren jetzt schon chronisch unterbesetzt. Noch nicht einmal ihr Auftreten als Linke, selbst das war nur ein Vorwand. Es war ihr Umgang mit den HeimbewohnerInnen. Automatisch dachte die junge Frau an die alte Frau Stern, Sarah Stern, die immer lächelte und für jede Zuwendung dankbar war. Manchmal las Miriam Sarah vor. Die alte Dame war Kindergärtnerin gewesen, zu einer Zeit, als sie noch nicht KindergartenpädagogInnen hießen und mit Tante angesprochen worden waren. Dann hatte man herausgefunden, dass die Kinder nicht mit den PädagogInnen verwandt waren und sie mussten von nun an anders betitelt werden. Wie? Das war der alten Frau entfallen. Oder der Dr. von Weiler, Augustin von Weiler, der einmal als Arzt praktiziert hatte, bis er die Approbation verlor. Die Begründung war Vernachlässigung. Dabei musste er ein guter Arzt gewesen sein, nur dass er es so weit wie möglich vermied, Rezepte zu schreiben und stattdessen seine PatientInnen auf vegane Ernährung setzte und ihnen Bewegung verordnete. Das war der Ärztekammer ein Dorn im Auge. An dem Tag, an dem er die Nachricht erhalten hatte, dass er nicht mehr als Arzt praktizieren durfte, hatte er sich rettungslos betrunken. Das wäre wohl noch nicht das Schlimmste gewesen, hätte er sich nicht in seinem illuminierten Zustand ins Auto gesetzt und wäre gegen einen Baum gefahren. Eigentlich hatte er seinem Leben ein Ende setzen wollen, was ihm allerdings nicht ganz gelungen war. Stattdessen war er seitdem querschnittgelähmt. Daraufhin hatte ihn seine Frau verlassen und er war in das Heim gekommen. Doch seltsamerweise war sein Lebenswille nicht gebrochen, ganz im Gegenteil. Er war wohl umtriebiger denn je, beschwerte sich über das Essen und die schreckliche Behandlung, wiegelte auch andere auf und zuletzt war da noch Mathilde Frauenschuh, die in ihrer aktiven Lebenszeit Schlosserin gewesen war. Sie war groß und breit. Es war nicht leicht, auf den ersten Blick zu erkennen, dass sie eine Frau war. Damals hatte sie einen eigenen Betrieb gehabt, doch dann versagten ihre Hände den Dienst und sie schlitterte in den Konkurs. Letztlich kam auch sie hierher. All diese Menschen, die Miriam nach und nach ihre Lebensgeschichte anvertraut hatten, musste sie verlassen. Sie würde diese im Stich lassen, zumindest fühlte es sich für Miriam so an. Denn wer würde dann für diese Menschen da sein? Die junge Frau wusste, dass es nicht stimmte, denn es war nicht ihre Schuld, aber dennoch kam sie sich vor wie eine Verräterin. All das ging ihr durch den Kopf, als sie endlich aufsah und erkannte, dass sie vor einem alten, großen Vierkanthof stand, der offensichtlich verlassen war. Denn alles war verwachsen, das Tor stand offen, etliche Fenster hingen schief in den Angeln und Dachziegel waren herabgerutscht. Sinnend ging Miriam durch das große Tor und gelangte in den Innenhof. Ein wirklich gewaltiges Anwesen, wie sie feststellte. Doch niemand war zu sehen. Ein Ort, um zu bleiben, strich es sanft durch ihren Kopf. Platz für alle Bedürfnisse. Die Alten, die Gebrechlichen, die Jungen und die Tiere. Doch Miriam rief sich sofort zur Ordnung, denn selbst wenn man diesen Hof kaufen konnte, wer sollte das bezahlen? Wie sollte das funktionieren? Endlich sah sie auf die Uhr. Es war höchste Zeit, ihren Dienst anzutreten, denn noch hatte sie ja Arbeit. Und sie gedachte, die ihr zugedachten Aufgaben so gut wie möglich zu erfüllen. Bis zum letzten Tag. So trat sie pünktlich um 6 Uhr abends ihren Nachtdienst an. Eine letzte Runde durch die Zimmer, in denen alles still war. Ruhig gestellt, dachte Miriam traurig, bevor sie sich in den für die Angestellten vorgesehenen Raum zurückzog und begann, ein Buch zu lesen. Zumindest versuchte sie es, aber es war ihr nicht möglich, sich zu konzentrieren. Immer wieder dachte sie über ihre verfahrene Situation nach, und zwischen all den trüben Gedanken tauchte das Bild des verlassenen Hofes auf, auffordernd und zukunftsweisend. Morgen würde sie es den Menschen sagen, die ihr so ans Herz gewachsen waren, dachte sie noch, als ihr die Augen zufielen. Kurz darauf, es war wohl schon gegen Mitternacht, riss sie ein Klopfen aus dem Halbschlaf. Wer das wohl sein konnte? Herein, sagte Miriam automatisch, woraufhin energisch die Tür aufgestoßen wurde und Dr. Augustin von Weiler hereinfuhr. Auf dem Fuß folgten ihm Sarah Stern und Mathilde Frauenschuh. Sie nahmen am Tisch Platz, zumindest die Damen, und Miriam stand auf, um ihnen Tee einzuschenken und sie zu reichen. Ob sie Bescheid wussten, dachte sie noch, und wenn ja, wie viel wussten sie? Als sie nun um den Tisch versammelt waren, jede eine Tasse Tee vor sich, sah Miriam sie erwartungsvoll an. »Miriam, ist es wahr, dass du uns verletzt?« fragte sie nun Sarah Stern gerade heraus. »Lässt du uns im Stich?« präzisierte Mathilde Frauenschuh die Frage. »Was wahr ist, ich bin gekündigt worden und ich verlasse sie Ende des Monats«, gab Miriam offen zu. »Aber mit welcher Begründung?« hakte Dr. Augustin von Weiler nach. »Es gibt angeblich nicht genug Arbeit. Ich bin, meint zumindest der Chef, überflüssig«, gestand Miriam ein. »Ich verstehe. So wie bei mir damals, oder zumindest so ähnlich. Du tust das, was du sollst, den Bewohnerinnen hier helfen, erklärte der ehemalige Arzt. Und außerdem verlieren wir die Wohnung, Sibylle und ich, auch mit Ende des Monats. Ich werde also ohne Arbeit und ohne Wohnung dastehen, fasste Miriam ihre Situation zusammen. Plötzlich merkte sie, wie ihr Tränen über die Wangen liefen. Das durfte nicht wahr sein. Sie konnte doch nicht hier vor diesem Menschen zum Heulen anfangen. Wie peinlich war das denn? Energisch wischte sie sich die Tränen weg und versuchte sich an einem Lächeln, das sich verbreiterte, als ihr der Vierkanthof wieder einfiel, den sie gesehen hatte. »Was ist mit dir?« fragte Sarah, die sofort merkte, dass da noch mehr war. »Ach, nichts«, entgegnete Miriam resigniert, die genau wusste, dass es doch nur ein Hirngespinst war. Dieser Traum von einem Heim für all jene, die die Gesellschaft nicht brauchen konnte. »Erzähl es trotzdem, ich würde es gerne hören, dieses Nichts«, forderte Sarah sie auf. Und Miriam gab wieder, was sie sich gedacht hatte. Vielleicht war es einfach nur der schöne Tag, die Illusion, etwas zu schaffen und eine Möglichkeit zu haben, schloss Miriam ihren Bericht ab. »Wo ist dieser Hof?« fragte nun Augustin, der sehr genau zugehört hatte, woraufhin Miriam sie ihm erklärte. »Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit«, meinte Augustin. »Ich weiß, wem der Hof gehört. Mehr noch, ich kenne die ganze Familie. Sie waren PatientInnen bei mir. Jedenfalls hat der Hof der Familie Wegerich gehört. Die Tochter Sieglinde heiratete den Sohn des Nachbarhofes, Friedrich Zieher. Wie es der Brauch ist, zog Sieglinde zu ihrem Mann. Mittlerweile haben sie zwei Kinder und den Betrieb gut im Schuss. Sieglindes Eltern starben kurz darauf bei einem Autounfall und als die einzige Tochter erbte sie natürlich den Hof. Beide zu bewirtschaften war offenbar zu viel. Wisst ihr was, ich fahre hin oder besser, du fährst mich hin und wir fragen, ob wir den Hof haben dürfen. Das ist aber nicht dein Ernst, entfuhr es Miriam unwillkürlich. Warum nicht? Fragte Augustin amüsiert. Nur wer fragt, kann er eine Antwort bekommen. Gut, dann fahren wir morgen hin, gleich nach dem Frühstück, wenn deine Schicht zu Ende ist, sagte Mathilde, als wäre es beschlossene Sache. Und Miriam fügte sich. Die ganze restliche Nacht dachte sie darüber nach, was es denn für eine Möglichkeit geben könnte. Man gibt ja schließlich nicht einfach einen Hof an irgendjemanden, selbst wenn es nur zur Nutzung ist. Und wenn, dann wäre die Miete wohl so hoch, dass sie es sich nicht leisten könnten. Doch Augustin hatte so zuversichtlich gewirkt, dass Miriam letztlich beschloss, sich schlicht darauf einzulassen, zu sehen, was passieren würde. Und so saßen sie gegen 9 im Auto und fuhren zum Hof der Familie Zieher. Es war ein sonniger Maimorgen, vielleicht noch schöner als jener, an dem Miriam hier spazieren gegangen war. An diesem war ihr Herz schwer und alles schien verloren. Nun verspürte sie so etwas wie Zuversicht. Und selbst wenn es nicht klappen sollte, so hatte sie zumindest MitstreiterInnen. Das schenkte ihr Mut. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals, als sie den Hof betraten. Warum nur war sie so aufgeregt? Ein junger Mann kam ihnen entgegen und begrüßte mit großer Herzlichkeit den ehemaligen Hausarzt seiner Familie, bevor ihm die anderen vorgestellt wurden. »So, Augustin, was bringt dich hierher?« »Kann ich was für dich tun?« fragte Friedrich Zier. »Ich denke, das kannst du«, erwiderte Augustin mit einem schelmischen Lächeln. »Der Hof, der neben eurem liegt, der gehört doch auch euch«, wollte sich Augustin vergewissern. »Nun ja, eigentlich gehört er meiner Frau«, gestand Friedrich. »Sie hat ihn geerbt, als ihre Eltern starben, völlig unerwartet, bei diesem schrecklichen Unfall. Bis dahin hatten sie ihn bewirtschaftet, mit einem großen Gemüsegarten und etlichen Obstbäumen. Zu der Zeit war ich bereits mit Sieglinde verheiratet und wir hatten alle Hände voll zu tun, diesen Hof vorwärts zu bringen. Wir hatten also keine Möglichkeit, ihn mit zu bewirtschaften, leider. Deshalb verfällt er langsam. Da würde so viel gemacht gehören. Und da kommt mein Anliegen ins Spiel, erklärte Augustin. Du hast einen Hof, der bewirtschaftet gehört, wir haben Menschen, die das können, aber keine Bleibe haben. Wenn wir nun den Hof übernehmen, uns im Gegenzug bereit erklärten, ihn herzurichten und zu bewirtschaften, wäre uns allen geholfen. Entschuldige, aber ein Haufen alte Menschen? Und du? Und ich denke, du wirst nicht so anpacken können, erwiderte Friedrich. Das stimmt schon, aber wir haben vor, dass auch junge Familien einziehen. Wir schauen auf die Kinder, die Eltern können arbeiten, auch am Hof, und wir Alten schauen auf die Kinder, auch auf den Gemüsegarten. Uns schwebt so eine Alt-Jung-Tierpension vor, erklärte Augustin. Was hältst du von der Idee? Ich bin sehr skeptisch, gab Friedrich zu, als er plötzlich eine vertraute Stimme hinter sich vernahm, die seiner Frau Sieglinde. Hör mal, Friedrich, vielleicht ist deine Skepsis berechtigt, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich könnte vielleicht auch ab und zu unsere Kinder bringen, wenn es gerade drunter und drüber geht mit der Arbeit, und sie würden Spielkamerad innen haben. Und was das Herrichten betrifft, es kann ja wohl kaum schlimmer sein, als es bereits ist, oder? Magst du ihnen nicht wenigstens eine Chance geben? Wandte Sieglinde ein. Das stimmt natürlich alles, erklärte Friedrich. Außerdem ist es ja dein Hof. Du kannst das entscheiden. Aber ich möchte, dass du auch einverstanden bist, meinte Sieglinde resolut. Gut, dann zeigt mal, was ihr könnt, sagte Friedrich. Hier sind die Schlüssel, wandte sich Sieglinde an Augustin, wobei sich Friedrich fragte, wie sie sich seines Einverständnisses so sicher sein konnte, dass sie sogar die Schlüssel bereits griffbereit hatte. Aber er sagte nichts, denn umso länger er darüber nachdachte, desto besser gefiel auch ihm diese Idee. Einige Tage später konnte man bereits reges Treiben auf dem ehemaligen Wegerichhof beobachten. Der Hof besteht aus einer großen Küche mit einem Esstisch, einem Wohnzimmer, also einem Gemeinschaftsaufenthaltsraum. Darüber hinaus könnten wir die anderen Räume so gestalten, dass sie in 8 Wohnungen geteilt werden, je nach Bedarf, größer oder kleiner. Dann sind da noch 2 Ställe, ein großer und ein kleiner. Außerdem ein Raum für Geräte und Werkzeug, fasste Miriam zusammen. Alles scheint soweit in Ordnung zu sein. Also Strom und Wasserleitungen und das alles. Eigentlich müssen wir fast nur ein wenig umbauen und zusammenräumen. Wir brauchen 4 Wohnungen. Für Sarah, Mathilde und mich jeweils eine und eine etwas größere für dich und Sibylle, merkte nun Augustin an. Von nun an arbeiteten sie an ihrem neuen Heim, soweit es ihre Zeit erlaubte. Inzwischen waren auch 2 weitere Familien zu ihnen gestoßen. Dr. Sabine Stransky, die Tochter von Dr. Augustin Vonweiler, mit ihrem Mann und den 3 Kindern, Abel, Bruno und Cäsar, die sofort Feuer und Flamme waren. So viele Möglichkeiten zum Spielen, wie es hier gab. Des Weiteren bereitete Lilith Brockerl, die Tochter von Sarah Stern, den Einzug mit ihrer Familie, ihrem Mann Markus und ihrem Sohn Raphael vor. Damit waren bereits 6 Wohnungen vergeben, was ihnen sehr zugute kam, denn Raphael Brockerl, Lilith Brockerls Mann, war Handwerker von Profession und aus Leidenschaft, während Lilith Köchin war. Im Nu hatte sie die Agenten in der Küche an sich gerissen und versorgte die fleißigen ArbeiterInnen mit den köstlichsten Genüssen. Bei so vielen helfenden Händen hatten sie den Hof innerhalb von wenigen Wochen derart instand gesetzt, dass sie einziehen konnten. Morgen ist es soweit, erklärte Miriam, als sie sich an diesem Abend voneinander verabschiedeten. Morgen werden wir hier die erste Nacht verbringen und hoffentlich noch viele weitere. Voller Zuversicht und Freude verließen sie den Hof, um am nächsten Morgen wiederzukommen, bereit einzuziehen. Doch was sie vorfanden, erfüllte sie mit maßlosem Entsetzen und, je nach Temperament, mit Wut oder Trauer. Das darf nicht wahr sein, brach es unvermittelt aus Miriam. Die ganze Arbeit und jetzt das? Ich fass es nicht. Wer tut so etwas?
Das wüsste ich auch gerne, sagte Augustin. Was bringt das jemandem, unsere Arbeit zu desavouieren?
Ich würde sagen, wir holen sofort die Polizei an der Stadt und Anzeige, warf Sabine Stransky, Augustin von Weilers Tochter, sofort ein, was sie als Rechtsanwältin wohl tun musste. Tatsächlich war es erschreckend. Die Wände waren mit Graffiti beschmiert, einige Fenster eingeschlagen worden und sogar die Hochbeete waren dem Vandalismus zum Opfer gefallen. Während die pragmatischeren Geister unter ihnen nachdachten, Sabine bereits das Handy am Ohr hatte, um offenbar mit der Exekutive zu reden, hatte Miriam ihr Gesicht in den Händen vergraben und weinte still vor sich hin. So viel Energie hatte sie in dieses Projekt gesteckt, das sie als ihre letzte Möglichkeit gesehen hatte, und nun war alles vernichtet, wie ihr vorkam. Die Wohnung war geräumt und wenn sie hier nicht unterkamen, dann mussten sie auf der Straße schlafen. Sarah legte tröstend einen Arm um Miriams Schulter. »Du wirst sehen, es wird alles gut werden«, flüsterte die Alte der jungen Frau zu. »Und wie bitte soll das gehen? Ich habe einfach keine Kraft mehr«, erklärte Miriam. Doch im selben Moment fuhr ein Auto vor, das die Aufmerksamkeit aller auf sich zog. Was das wohl zu bedeuten hatte, in einer Gegend, die fast autofrei war, und dann auch noch ein Streifenwagen. Sollte es so schnell gegangen sein mit Sabines Anruf? Doch dies schien nicht der Fall zu sein, denn diese ließ das Telefon perplex sinken und sah genauso überrascht auf den Dienstwagen der Polizei wie alle anderen. Zwei BeamtInnen stiegen aus, eine junge Frau und ein älterer Mann, korrekt in Dienstkleidung. Der Mann öffnete den Fond des Wagens und drei junge Menschen stiegen aus. Der Beamte forderte diese auf, ihnen zu folgen, woraufhin alle fünf auf die Gruppe zusteuerten, die vor dem beschädigten Wohngebäude stand. »Grüß Gott«, eröffnete der Polizist das Gespräch. »Mein Name ist Weinreich, Werner, und die Kollegin ist Frau Hufer, Hertha. Wer ist hier verantwortlich?« »Wir«, antworten alle wie aus einem Munde. »Siehst du, Werner, ich hab's dir gesagt. Mit denen brauchst du ja gar nicht reden. Das sind so Hippies, so Althippies, die auf WG machen oder Kibbutz oder so und sicher Gras anbauen«, mischte sich seine Kollegin ein, doch der Altgediente ließ sich nicht beirren. »Nun, die Sache ist folgende«, begann der Polizist. »Diese drei Jugendlichen fühlten sich offenbar bemüßigt, schwere Sachbeschädigung zu begehen und dann damit im Wirtshaus auch noch anzugeben. Wir sind jetzt hier, um sie zu fragen, wollen Sie Anzeige erstatten?« »Natürlich wollen Sie Anzeige erstatten«, antwortete seine Kollegin, ohne überhaupt gemeint zu sein. »Jeder normale Mensch würde in so einem Fall Anzeige erstatten und dann ab in den Bau mit den drei Kriminellen, wo sie hingehören.« »Es ist nicht deine Entscheidung, also misch dich nicht ein«, wies ihr Kollege zurecht. »Das heißt, Sie würden diese jungen Menschen, die mal eine Dummheit begangen haben, ohne weitere Anhörung inhaftieren und ihnen damit ihre Zukunft verbauen«, wandte sich Augustin von Weiler an die junge Beamtin. Er wusste genau, was es bedeutete, wenn das Leben vor einem in Scherben lag. »Natürlich«, erwiderte die Angesprochene, »die volle Härte des Gesetzes muss sie treffen, sonst machen die das immer wieder.« »Das sagen Sie so, ohne zu wissen, warum Sie es gemacht haben«, forschte Augustin weiter nach. »Haben Sie denn nie eine Dummheit begangen?« »Natürlich nicht«, sagte Hertha Hufer überzeugt. »Sowas ist unverzeihlich und passiert nicht, sondern zeugt von einer kriminellen Natur.« »Herr Weinreich, wir möchten keine Anzeige erstatten«, wandte sich nun der ehemalige Arzt an den Polizisten. »Aber Papa, einfach so?« konnte nun Sabine Stransky, seine Tochter und Juristin in Personalunion, nicht an sich halten. »Nicht bevor wir mit Ihnen gesprochen haben«, fügte Augustin hinzu und erntete zustimmendes Nicken. »Ich denke, dass wir eine gemeinsame Lösung finden werden.« »Das halte ich für eine sehr gute Idee«, stimmte ihm Werner Weinreich zu. »Wollen wir ins Haus gehen?« Alle begaben sich in Richtung der Türe, alle außer Hertha Hufer. Du bleibst da und bewachst das Auto. Da gibt es sicher noch mehr Hippies, die hier herumlaufen, hatte Werner Weinreich befohlen, und die Angesprochene bezog brav ihren Posten. Sie wollte so gerne einen Hippie auf freier Wildbahn überführen. Während die Polizistin das Auto bewachte, die Hand griffbereit über der Waffe schweben lassend, begab sich die ganze Gruppe in die Küche. Miriam Maluske mit ihrer Freundin Sibylle Seidel, die nun obdachlos wären, gäbe es das Haus nicht, Sarah Stern, Augustin von Weiler und Mathilde Frauenschuh, die BewohnerInnen des Altersheimes, das sie nie wieder zu betreten gedachten, dazu noch Lilith Brockhall, die Tochter von Frau Stern, mit ihrem Mann Markus und dem gemeinsamen Sohn Raphael, gefolgt von Sabine Stransky, der Tochter von Augustin von Weiler, mit deren Mann Reginald und den drei Söhnen Abel, Bruno und Cäsar. Darüber hinaus noch die drei Vandalen und der Polizist Werner Weinreich. Alle fanden Platz in der geräumigen Küche. Doch das Gespräch wurde erst aufgenommen, als alle eine Tasse Tee und ein Stück Kuchen vor sich stehen hatten, den Mathilde Frauenschuh zu Ehren des Einzugs gebacken hatte. Mein Name ist Sarah Stern, nahm die ehemalige Pädagogin die Gelegenheit wahr, die Jugendlichen ins Gespräch zu holen. Ich war einmal Pädagogin, bevor sie mich in Pension geschickt haben. Es hieß damals, natürlich nur unter vorgehaltener Hand, ich sei zu nachsichtig und nicht streng genug mit den Kindern. Wenn sie keine Autorität spürten, würden sie sich aufführen, wie sie wollen, und zum Beispiel Fassaden beschmieren und Fenster einschmeißen und Gärten verwüsten. Ich konnte trotzdem an meiner Vorgehensweise nichts ändern. Aber heute kann ich sagen, wer recht hatte. Ich, indem ich versuchte, diese Menschen dadurch zu fördern, dass sie selbst eine Lösung fanden und wenn etwas kaputt gegangen war, es wieder gut zu machen. Oder diejenigen, die meinten, sie müssten unbedingt und am besten mit voller Härte bestraft werden, damit sie es sich merkten. Ich bin aber überzeugt davon, dass ihr das nicht gemacht habt, weil ihr bloße Lust an der Zerstörung habt. Sondern, ja, warum eigentlich? Kann es sein, dass ihr einen Grund habt, den ihr uns verratet? Stocksteif waren die drei, zwei Burschen und ein Mädchen, dagesessen und hatten stumm zugehört. Nun blickten sie konsterniert die Tischplatte vor sich an. Doch Sarah ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, hielt die Stille aus und auch die Zeit, die verstrich. »Natürlich haben wir einen Grund, aber den würdet ihr nicht verstehen«, erklärte das Mädchen endlich. »Woher willst du wissen, ob wir es verstehen, wenn du uns nicht die Chance dazu gibst?«, erwiderte Sarah ruhig. »Weil es so verdammt ungerecht ist«, fuhr nun der eine Bursche auf, ein großer, breitschultriger Typ mit dunklen Locken und beinahe schwarzen Augen, gegen den das blonde, zierliche Mädchen sehr zerbrechlich wirkte. »Was ist ungerecht?«, hakte Sarah nach. »Ihr habt da dieses tolle Haus mit Garten und Feldern und Ställen einfach so bekommen und wir sitzen auf der Straße. Wenn das nicht ungerecht ist«, fuhr der Bursche grimmig auf. »Warum sitzt ihr auf der Straße? Was ist mit euren Eltern?«, wollte nun Sarah wissen. »Also schön«, meinte nun der dritte Beteiligte. »Wir werden es erzählen. Silvia, Pablo und ich, mein Name ist Sven, stammen aus dem Ort. Unsere Eltern sind alle irgendwie wichtig, also zumindest die Väter. Silvias Papa ist Bürgermeister, Pablos Papa Wissenschaftler und meiner ist der Chef der ansässigen Bank. Wir haben gerade Matura gemacht. Natürlich wollten unsere Eltern, dass wir studieren, aber wir haben einfach keine Lust mehr auf Schule, sondern wollten einen handwerklichen Beruf ergreifen, mit den Händen arbeiten und nicht dauernd dumm drinnen sitzen und vermodern. Und da stellten sie uns ein Ultimatum. Entweder tun wir, was sie wollen, oder sie setzen uns auf die Straße. Und nachdem wir dabei geblieben sind, haben sie uns tatsächlich rausgeschmissen. Und was sollen wir jetzt machen? Unser Haus zu zerstören hat euch aber auch nicht wirklich weitergeholfen, warf Mathilde Frauenschuh ein. Aber ich finde das schon gut, dass nicht alle studiert sind. Was wollt ihr denn lernen?
Pablo möchte Tischler werden, Sven Elektriker und ich Gärtnerin, erklärte Silvia mit fester Stimme.
Das finde ich sehr gut, merkte Sarah an. Das sind doch genau die Fertigkeiten, die uns fehlen. Und Platz haben wir auch noch.
Das finde ich auch eine sehr gute Idee, erklärte Lilith, Sarahs Tochter, die die Absicht ihrer Mutter bereits durchschaut hatte.
Und was soll das sein? Fragte Silvia nach.
Ich denke, wir können von einer Anzeige absehen und euch ein Dach über den Kopf bieten, wenn, begann Sarah.
Wenn, ertönte es wie aus einem Munde von den drei Delinquenten, die sich nun gar nicht mehr so fühlten.
Was ist es?
Alle sahen gespannt auf Sarah, weil sie wissen wollten, was sie vorzuschlagen hatte. Doch da meldete sich Werner Weinreich zu Wort.
Danke für Tee und Kuchen, meinte er. Ich denke, meine Aufgabe ist erledigt. Es freut mich, dass es so gut ausgegangen ist.
Damit tippte er sich auf die Mütze und verließ das Haus, um sich zum Dienstwagen zu begeben, der immer noch von seiner eifrigen Kollegin bewacht wurde.
»Warum kommst du alleine? Was ist mit den Verbrechern?« fragte sie.
Vor lauter Erstaunen hatte sie vergessen, Bericht zu erstatten. Denn dank ihrer großartigen Bewachung hatte sich keiner von den Hippies blicken lassen.
»Es hat sich eine andere, eine bessere Lösung gefunden«, erklärte Werner Weinreich ruhig.
»Aber das verstehe ich nicht. Sie haben schwere Sachbeschädigungen begangen und werden nicht angezeigt, verurteilt, wie es sich gehört.
Das ist doch haarsträubend. Das öffnet dem Verbrechen Tür und Tor. Das ist Anarchie«, brachte sie aufgebracht vor.
»Nein, das nennt man Vergebung«, erwiderte Werner schlicht und stieg ins Auto ein.
»Ich habe mir gedacht, dass ihr Wiedergutmachung leistet, indem ihr die Schäden repariert«, schlug Sarah den drei Jugendlichen vor.
»Natürlich müsst ihr dann hier wohnen, denn das wird so schnell nicht gehen.
Ihr könnt auch hier bleiben, während ihr kein Zuhause habt und eure Lehre macht. Im Gegenzug beteiligt ihr euch an der Arbeit und bringt ein, was ihr lernt. Was sagt ihr dazu?«
»Ich finde das einen großartigen Vorschlag«, meinte Augustin von Weiler. »Arbeit gibt es genug.«
Alle nickten zustimmend.
»Ich finde das so toll von euch, danke«, erklärte Silvia. »Aber warum macht ihr das?«
»Weil wir den Eindruck haben, dass ihr keine Verbrecher seid, sondern einfach Menschen, die man zu oft zurückgewiesen hat«, erklärte Mathilde Frauenschuh.
»Ich kenne das sehr gut und kann eure Wut nachvollziehen. Aber man kann diese Kraft der Wut auch in konstruktive Arbeiten lenken. Das habe ich getan und ihr werdet es auch tun.«
In diesem Moment erschien eine fremde Frau in der Küche. Großgewachsen, blond und angetan mit einem teuren, offenbar maßgeschneiderten Kostüm. Ohne sich um irgendjemand anderen zu kümmern, wandte sie sich direkt an Silvia.
»Da bist du ja. Dein Vater hat gesagt, du sollst noch fort nach Hause kommen. Was macht denn das für ein Bild?«
»Hallo Mama«, erwiderte Silvia. »Ich darf also die Lehre machen?«
»Natürlich nicht. Du wirst studieren, um ein vollwertiger Mensch zu werden«, erklärte die Mutter.
»Aber die Leute reden ja schon.«
»Und warum ist der Herr Papa nicht selber gekommen?« fragte Silvia und nun klang ihr Ton bereits aufmüpfig.
»Glaubst du, er hat die Zeit, sich mit sowas zu beschäftigen?« meinte die sie geboren hatte, lapidar.
»Ich dachte, du seist wieder zur Vernunft gekommen. Aber so kann man sich irren. Was für ein Gedanke. Ein Handwerker, ein Prolet will sie werden.«
»Schade. Aber wenn dem so ist, dann bleibe ich hier«, sagte Silvia mit solch einer Entschlossenheit, dass ihre Mutter sich umdrehte und ging.
Die Tochter trat ans Fenster und sah ihr nach, wie sie, das Handy bereits am Ohr, in ihrem BMW stieg und davonbrauste.
»Arme Mama«, konnte man die Tochter flüstern hören, wenn man denn nahe genug gewesen war, doch lauter setzte sie hinzu.
»Nur, wir haben neue Mitbewohnerinnen bekommen.«
Unverkennbar lächelte sie dem zu, was sie draußen sah.
»Was für ein Zuzug?« fragte Pablo verblüfft.
»Na kommt her, seht es euch selber an«, forderte sie Silvia auf, so daß alle zum Fenster gingen, um zu sehen, was da wohl vor sich ging.
Was sie sahen, erfreute sie. Es handelte sich um ein Entenpärchen, das sich im Gras niedergelassen hatte. Die Natur kommt dorthin zurück, wo man sie sein lässt, sagte Sarah Stern sinnend, und wie zur Bestätigung quakten die Enten. Es fühlt sich immer mehr nach Zuhause und Ankommen an, hörten sie Miriam sinnend anmerken, und alle wussten, was sie meinte. Trotz allem, den Schwierigkeiten, den Hindernissen, den scheinbaren Ausweglosigkeiten, hatten sie für sich etwas gefunden, wo sie bleiben konnten, anerkannt als die, die sie waren, wo sie sich einbringen konnten, je nach ihren Fähigkeiten. Das Leben konnte beginnen. Es ist gut, sich gegenseitig zu unterstützen, die Begabungen zu nutzen, den die Einzelnen mit einbringen, wodurch die Schwächen nicht ins Gewicht fallen. Das klassische und heutzutage wohl ein wenig naive, man hilft sich gegenseitig und gemeinsam kann man das Leben wunderbar meistern, auf jeden Fall viel besser und entspannter als in einem ständigen Gegeneinander. Das Miteinander, das Gemeinschaftliche, die Kommune, das ist es, was zählt und in die jede und jeder sich einbringen kann. So ist eine Welt voller Love, Peace and Tofu.